Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo Julius.
Wir sind zusammengekommen in dieser Woche, um endlich in die Bundesliga-Saison zu starten. Alex, Montag haben wir die Vorschaufolge gemacht, auf die ganze Saison geblickt und jetzt kommen wir tatsächlich mal zurück zu dem, was wir eigentlich das ganze Jahr über Jahr am meisten machen, nämlich wirklich einzelne Spiele besprechen. Wir gucken auf den ersten Spieltag der Bundesliga-Saison 2024-2025 und sprechen über alle 9 Spiele in dieser Folge, sind also endlich zurück in gewohntem Metier sozusagen. Und bevor wir reinstarten, noch ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort und jetzt, Alex, sind wir endlich soweit. Wir haben die letzten Wochen Vorschaufolgen gemacht auf La Liga, auf die zweite Liga, auf die Premier League. Dann konnten wir endlich auf die Bundesliga blicken in der Vorschaufolge und jetzt ist es soweit. Diesen Freitagabend startet die Saison endlich wieder. Ich meine, okay, wir hatten eine kurze Sommerpause mit der EM, aber trotzdem freue ich mich schon wieder, dass es heißt Bundesliga und das Ganze wird eröffnet von Borussia Mönchengladbach und dem amtierenden deutschen Meister, den wir in unserer Vorschaufolge, kleiner Verweis jetzt nochmal, könnt ihr natürlich immer noch gerne reinhören, auch als vermeintlichen Favoriten in diesem Jahr ausgemacht haben. Bayer Leverkusen wird mit kurzem Anreiseweg diese Saison eröffnen dürfen.
Ja, ich freue mich auch auf die Bundesliga. Endlich ist sie zurück, nachdem die zweite Liga ja schon am Wochenende in die dritte Woche geht, ne? Oder vierte? Ich habe schon wieder den Überblick verloren. Also die zweite Liga ist schon länger zurück und ich glaube, 2 Spieltage wurden schon absolviert. Dann war natürlich Pokal, das fühlt sich so ein bisschen wie der dritte Spieltag an, war aber natürlich nur Pokal. Und jetzt startet endlich auch die Bundesliga als mal wieder letzte große Liga. Die Engländer spielen schon, die Spanier, Italiener spielen schon. Nur die Bundesliga lässt immer auf sich warten und dadurch kribbelt es immer noch mehr. Wann geht es endlich los? Weil die anderen Länder früher anfangen. Von daher freue ich mich sehr tatsächlich auf den Bundesliga-Start. Und ich finde es auch ganz schön, Julius, dass die Bundesliga die Tradition hat, dass der Meister immer die Bundesliga-Saison eröffnet. Ist zum Beispiel in Spanien nicht so. Da gab es an einem Donnerstag eh schon ein komisches Datum, das Eröffnungsspiel Athletic Bilbao gegen Getafe. Also ja, nicht ganz so klanghaft und auch nicht ganz so pompös, aber die Bundesliga zelebriert das ja schon immer, ne?
Ja, England war es Manchester United, die sind auch relativ weit vom Meistertitel weg gewesen in den letzten Jahren. Also auch da geht es nicht um den Meister. Hier geht es um den Meister. Schöne Tradition, sehe ich auch so. Würde mir noch besser gefallen, wenn es auch mal einen Meister geben würde, der mir gefallen würde. Aber gut, man kann nicht alles haben. Leverkusen wird die Saison eröffnen gegen Gladbach. Gladbach letztes Jahr ja schon eher im unteren Tabellenfeld anzusiedeln. Klar, es soll dieses Jahr besser werden. Es ist ein Wiederaufbauprojekt, nachdem da ja in den letzten Jahren dann doch einiges auch den Berg runterging erstmal. Es ist natürlich eine große Diskrepanz in der Qualität dieser beiden Mannschaften auszumachen. Wir haben auch gesehen im Supercup, dass Leverkusen ja diese Art des attraktiven Fußballs, der dann teils auch schwer zu kontrollieren ist, auf jeden Fall beibehalten hat. Wir haben in der Vorschaufolge über den Kader geredet. Auch der ist nicht schlechter geworden. Man konnte ja eigentlich jeden halten, plus noch ein paar Verstärkungen dazu holen. Und dementsprechend würde ich sagen, so wie letztes Jahr Leverkusen kein einziges Spiel verloren hat, wir reden hier über die gleiche Mannschaft mit dem Trainer, mit diesen Erfahrungen und diesen Erfolgsgefühlen noch im Gepäck. Ich tippe nicht auf eine weitere ungeschlagene Saison, aber ich würde schon sagen, dieses Eröffnungsspiel sollte nochmal unterstreichen, was aus meiner Sicht eben feststeht, nämlich dass Leverkusen einer der Top-Favoriten auf den Titel ist, auch in diesem Jahr.
Es gibt eine sehr schöne Statistik, die ich durchaus interessant finde. In den letzten 22 Bundesliga-Saisons hat der Meister zum Auftakt nie sein Auftaktspiel verloren. Deswegen habe ich auch diese schöne Tradition angesprochen und offenbar hat es auch Tradition als Meister hier ein gutes Spiel hinzulegen. 17 Siege und 5 Unentschieden gab es in den letzten 22 Saisons beim Auftaktspiel, wenn der Meister involviert war, des amtierenden Meisters. Also eine interessante Statistik, die natürlich dann dafür spricht, dass Leverkusen hier nicht verliert, wenn es so weitergeht. Aber jetzt kommt's. Super interessant. Wer war die letzte Mannschaft, die einen Meister im Auftaktspiel schlagen konnte? Just Borussia Mönchengladbach. Das war 2001. Das ist wirklich super lange her, gegen den FC Bayern München. Also, wenn es einer kann, Julius, dann die
Aber das kann man
Gladbacher.
vielleicht auch mehr in die Statistik zählen, dass Borussia Mönchengladbach unheimlich gut gegen Bayern ist und niemand weiß warum. Also vielleicht ging es da gar nicht um den Meister, sondern um die Bayern an sich.
Ja, auch das können sie besonders gut, ne? Die Bayern zu ärgern, jetzt kommt nur Bayer. Aber ja, die Statistik spricht natürlich dann schon eine sehr, sehr interessante Sprache, ne? Dass der Meister sich da in aller Regel keine Blöße gibt. Fünf Unentschieden ist natürlich auch sehr, sehr wenig, ne? In 22 Spielen. Also 17 Siege ist eine klare Hausnummer. Und klar ist auch, dass Leverkusen hier der klare Favorit ist. Zu 1,60er Quoten im Schnitt sehe ich hier gerade.
Ja, die sind für einen Kombischein schon durchaus anspielbar und ich bin wirklich ziemlich sicher, dass sie es hier auch holen werden. Deswegen kann ich gar nicht groß über die Quoten rummeckern. Das macht für mich schon Sinn, auch in dieser großen Ordnung. Gladbach natürlich mit den Fünferquoten, wenn man jetzt sagt, diese 22 Jahre lange Serie reißt, der Meister verliert, dann wäre das sehr hoch dotiert. Aber das sehe ich echt, wie gesagt, hier nicht kommen. Ich glaube, gute Chancen hat man tatsächlich darauf zu setzen, dass Leverkusen hier ein recht souveränes Spiel gestaltet. Das könnte dann tatsächlich auch Richtung Handicap-Tipp gehen bei mir. Das wäre ja dann immer noch mit einem 2-0, 3-1 und Co. abgedeckt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ohne Gegentor gewinnen. Auch das eben, wie gesagt, ein souveräner Start in die Saison, nachdem sie ja immer noch eine tolle Truppe haben, die bewiesen hat, was sie kann. Und da sind wenig Fragezeichen offen, was diese Symbiose aus Trainer und diesem Kader schaffen kann. Deswegen gibt es da für mich gar nicht mehr so viel zu sagen.
In den letzten Jahren hat Gladbach übrigens schon länger nicht mehr jubeln dürfen gegen Leverkusen, also im Sinne von 3 Punkte bejubeln dürfen. Selbst als Leverkusen jetzt nicht immer so prickelnd unterwegs war, sind ja nicht dieser Seriendauersieger des vergangenen Jahres, waren sie ja da zuvor eher nicht. Trotzdem konnte Gladbach die letzten 9 Spiele gegen Leverkusen nicht gewinnen. Ne? Durchaus bemerkenswert. Lange Negativserie, aber immerhin letztes Jahr ein Unentschieden in Leverkusen abtrotzen, nicht tropfen, bei dem 0:0. Das hatten wir ihnen auch nicht zugetraut. Trotzdem interessant, zweimal in Folge nicht treffen können gegen Leverkusen. Kein einziges Tor letztes Jahr geschossen, Gladbach. Also ich traue ihnen mal ein Türchen zu. Ich würde es mir auch wünschen, dass es das Spiel ein bisschen stimmungsvoll wird und die Fohlen da auch treffen. Leverkusen hatte ja im Supercup auch ein paar Probleme gegen Stuttgart, ne? Durch die frühe rote Karte natürlich dann umso mehr. Also ich erwarte dann schon vielleicht ein bisschen ja, ein stimmungsvolles Spiel, aber am Ende, ich bin eher so bei 2-1 Leverkusen am Ende, weil alles glatt wird natürlich noch nicht laufen. Sie haben ja im Supercup ja auch mit einer anderen Elf gespielt, die ich jetzt am Freitag erwarte. Ne? Frimpong war zum Beispiel nur auf der Bank, Wirtz nur auf der Bank. Also es wird ein paar Veränderungen dann geben, davon gehe ich aus. Von daher wird der Motor jetzt noch nicht komplett schnurren. Deswegen, vielleicht gewinnen sie mit Gegentor. Das wäre dann ein Tipp, der interessanter ist von den Quoten her. Ne? Leverkusen Sieg mit Gegentor.
Ich sehe ihn mal wieder ohne Gegentor wie im letzten Jahr. Es ist ja auch, wie gesagt, eine Mannschaft, der man ähnliche Leistungen wie im letzten Jahr zutrauen kann bei Leverkusen. Aber wir sind gespannt, wie Gladbach eben sich auch präsentieren kann. Und ich bin ziemlich gespannt, wenn wir über das nächste Spiel reden, wie beide Mannschaften sich präsentieren werden. Das macht es natürlich ein bisschen schwerer zu tippen. Aber Augsburg gegen Bremen ist das erste Duell dann auf dem Samstag an diesem ersten Spieltag, über das wir sprechen wollen. Und das ist natürlich ein Spiel, wo wir auf beide Teams blicken und sagen, gut, es ist nicht hundertprozentig klar, was wir von denen für eine Saison erwarten können. Es liegt im Bereich des Möglichen, dass es die ganze Zeit irgendwie darum geht, die Klasse zu halten. Beides aber auch Mannschaften, die durchaus mal ihre spielerischen Anlagen, durchaus mal ihre Ergebnisse eingefahren haben, dass man sagen könnte, hey, und gerade unter den Trainern, eben Ole Werner bei Bremen und auch Jes Torup bei Augsburg, sah es nicht immer schlecht aus. Vielleicht können die auch mal eine bessere Saison spielen und eher im oberen, ja, irgendwie um Platz 9 zumindest herumlanden. Und da ist das natürlich direkt jetzt bei so zwei Mannschaften, auf die das für mich zutrifft, diese Einschätzung, ein erster Gradmesser, den die beiden am ersten Spieltag auch bestreiten müssen.
Ja, wobei Bremen ja just neunter war letztes Jahr, ne? Haben um einen Punkt oder ein paar Törchen nur sogar den Europacup verpasst, den Heidenheim dann erreichte, ne? Sensationell. Von daher war Werder da schon gar nicht so schlecht unterwegs, aber natürlich mehr Spiele verloren als gewonnen. Da wäre natürlich mal eine positivere Bilanz, auch wenn Platz 9, wie gesagt, für mich positiv war am Ende, aber eine positive Bilanz, dann auch ein Schritt nach oben und dann wird es vielleicht auch mit Europa klappen, wer weiß. Also ich bin gespannt, wie sich beide entwickeln, da bin ich bei dir. Beide auch schwer zu tippen, generell mit Blick auf die Saison. Aber natürlich dann auch mit Blick auf dieses Spiel. Ja, tue mich da sehr, sehr schwer im Dreiweg. Wenn ich auf die Quoten blicke, die sind nicht umsonst recht ausgeglichen, mit leichter positiver Tendenz Richtung Augsburg, einfach weil sie zu Hause spielen. Ne? Die haben eine 2,25 im Schnitt. Die Bremer kommen auf Dreierquoten. Das ist dann natürlich auch irgendwo spannendes Value, wie ich finde. Ne? Wenn du eine 3 auf Bremen bekommst und du sagst, oh, das ist so ein Bundesligaspiel auf Augenhöhe, das kann in beide Richtungen gehen. Und ich erinnere mich an letzte Saison, da gewann Werder in Augsburg 3-0, Julius.
Ja, und es ist tatsächlich auch für mich eher so, ich würde so ein bisschen anders mitgehen. Für mich ist Werder leichter Favorit hier eigentlich in diesem Spiel, weil eben dazu kommt, aus meiner Sicht, dass bei Augsburg mit Demirovic, dieser absolute Schlüsselspieler, der auch mal so ein Spiel dann in die eine Richtung für dich kippen kann, ja nicht mehr vorhanden sein wird, dass die sich vielleicht auch noch eher finden müssen, dass da vielleicht noch mehr Fragezeichen offen sind, als das, als Werder Bremen, die jetzt schon länger auch mit Ole Werner zusammenarbeiten, die beim Kader weniger Fragezeichen offen haben, wie man es angehen will jetzt in dieser Saison. Deswegen sind sie für mich vielleicht einen kleinen Schritt weiter und dann ist die bessere Quote auf sie und das Ergebnis aus dem letzten Jahr, was du gerade genannt hast, schon ein netter Anstoß, um zu sagen, Mensch, diese Dreierquoten, die sehen sehr, sehr interessant für mich aus. Für mich auch deutlich interessanter als die eben niedrigeren Quoten auf Augsburg. Da hätte ich dann in dieser Mischung aus Risiko und Einschätzung und Belohnung nicht so ein gutes Gefühl wie bei dem Werder-Tipp. Sei aber auch gesagt, dass für alle Kombi-Scheinspieler und Co. hier die doppelte Chance auf Werder immer noch bei bis zu 1,70er Quoten liegt, was natürlich auch dann anspielbar ist und bedeutet Augenhöhe vielleicht, wo soll es hingehen, beide müssen sich noch finden, unentschieden würde ich auch nicht komplett ausschließen. Oder Werder gewinnt das, wie es mein Gefühl ist, dann bist du immer noch bei 1,70er Quoten, auch das definitiv anspielbar und sei deswegen nochmal von mir erwähnt. Aber ja, das von mir soweit zu diesem Spiel.
Gut, ich gehe auf beide Treffen und ich würde auch das Value auf Werder mitnehmen, einfach weil die 3 super lukrativ ist, aber ohne, dass ich es jetzt fachlich so begründen kann, warum Werder unbedingt hier gewinnen wird. Nee, das ist einfach ein super schwer zu tippendes Spiel. Klar, im ersten Spiel, da hast du eh noch keine Eindrücke, außer dass beide sich im Pokal keine Blöße gaben. Deswegen ist das ein bisschen ein Münzwurf, wenn man so möchte, aber ich würde aufs Value gehen, weil Werder für mich mit den Dreierquoten einfach hier ein gutes Value bereithält bei den Quoten.
Ja, so ist es. Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Und damit gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Freiburg gegen Stuttgart heißt das. Da sind natürlich jetzt mit den Stuttgartern die Vizemeister beteiligt, die ähnlich wie Leverkusen schon mal zumindest in so einem halben Pflichtspiel, nämlich dem Supercup, doch wieder für Aufsehen gesorgt haben. Wieder bis zur 88. Minute, glaube ich, sogar in Führung lagen gegen Leverkusen und sie am Ende doch wieder nicht besiegen konnten. Das ist ja irgendwie so ein bisschen die Geschichte dieser Rivalität zwischen den beiden Vereinen, die so langsam aufkommt, zumindest sportlich gesehen. Aber sie haben hier es war einfach wieder klar zu sehen, dass Hoeneß so einen klaren Plan hat, dass er den an die Mannschaft kommuniziert bekommt, dass Abläufe weiter funktionieren, obwohl es diesen Aderlass gab. Wir haben darüber geredet, es wird sicherlich schwer für die Stuttgarter in diesem Jahr um Platz 2 wieder mit zu konkurrieren, aber ich sehe sie auch nicht abstürzen. Dafür ist mir der Plan zu klar, dafür waren die Anlagen schon jetzt wieder viel zu gut zu sehen und es sind ja durchaus auch spannende Transfers getätigt worden, die bei Stuttgart zuletzt meistens dann auch geklappt haben. Also für mich, Stuttgart startet schon in eine Saison Richtung, vielleicht können sie um die Champions League irgendwie mithoffen, während Freiburg nach Streich, nach dem letzten Jahr auch für mich eher hoffen muss, dass sie weiter so ein bisschen Anschluss an überhaupt irgendeinen europäischen Platz halten können in dieser Saison. Und diese Diskrepanz sehe ich von Anfang an. Sie haben auch einen komplett neuen Trainer und das ja nicht nach ein, zwei Jahren, sondern nach Jahrhunderten, wo Christian Streich da an der Seitenlinie stand. Also auch eine große, große Umstellung, viele Fragezeichen. Deswegen kannst du jetzt mal raten, falls du es rausgehört hast, wer hier mein Favorit ist, mit Zweierquoten.
Ja, mit Zweierquoten. Ich will das übrigens aufgreifen, weil du gesagt hast, ob Stuttgart wieder Vizemeister wird, das wird schwerer. War ja auch mein Gefühl. Gerne, hört euch da gerne nochmal die Bundesliga-Vorschau-Folge vom Montag an. Da sprechen wir ja ausführlich quasi über ja unsere Top 4, Top 5 und warum Stuttgart vielleicht eher auf 4 oder 5 landet und eher nicht wieder die 2, also die Vizemeisterschaft, wiederholen kann. Aber ein großer Grande des deutschen Fußballs widerspricht uns offenbar vehement, Julius. Guido Buchwald gab die Prognose ab, Stuttgart kämpft um den Titel. Was es da also damit auf sich hat mit dieser Analyse und Prognose und mit diesem Hot Take, sage ich fast schon mal, könnt ihr auf der Wettbasis nachlesen. Da gibt es den Artikel dazu, also wettbasis.com. Gibt es natürlich viele weitere Artikel, aber vor allem, ja, dass Buchwald Stuttgart als Meisterschaftsaspiranten tippt, finde ich sehr, sehr gewagt. Sein Stuttgarter Herz tippt da wahrscheinlich ein bisschen mit Julius. Ne? So, und unser Stuttgarter Herz tippt tatsächlich bei diesem Spiel im Dreiweg mit, denn auch ich habe den Stuttgarter Sieg auf dem Zettel.
Ja, und wie gesagt, das richtig Schöne, um es dann rund zu machen, ist bei diesem Spiel eben auch noch, es gibt trotzdem Zweierquoten auf die Stuttgarter. Das sind jetzt keine absoluten Favoritenquoten, sondern Quoten, die sich richtig lohnen können, die man damit reinnehmen kann. Und ich glaube, sie können positiv in die Saison starten. Dafür ist die Entwicklung einfach zu gut, der Fußball zu gut, den wir auch unter diesem Trainer gesehen haben. Während Freiburg sich einfach erstmal sicherlich in einer wirklich neuen Ära, das wird zwar oft benutzt im Fußball, aber ich glaube, bei Freiburg trifft es wirklich zu, finden muss. Und deswegen hier spannende Quoten auf die Stuttgarter. Ja.
Die übrigens letztes Jahr beide Spiele klar gewannen gegen Freiburg, dieses Derby. 3-1 in Freiburg siegten und zu Hause haben sie die Freiburger mit 5-0 abgekoffert. Also das waren schon mal zwei klare Siege. Und sie haben ja die Stuttgarter wirklich auch im Supercup gefallen, muss ich dazu sagen. Also wie sie da in Leverkusen wohlgemerkt dann wieder mutig aufgespielt haben. Du hast die 3-4 Abgänge ja überhaupt nicht vermisst oder bemerkt, dass sie fehlen. Also sie haben weiter mit ihrem Selbstverständnis gespielt. Das hat bei mir einfach Eindruck geschunden, ich bin da ehrlich. Und deswegen, ja, habe ich hier den Stuttgarter Sieg auf dem Zettel, weil mir das einfach gut gefallen hat. Und bei Freiburg, ja, gab es ja schon letztes Jahr, gerade zu Hause, immer wieder noch Fragezeichen. Ne? Sie hatten immer wieder Niederlagen zu Hause oder auch viele Unentschieden oder einfach generell immer wieder Probleme. Und jetzt mit einem neuen Trainer sehe ich das auch ein bisschen problematisch. Deswegen gehe ich hier auch auf den Stuttgarter Auswärtssieg.
Ja, schließe ich mich an und sagen, wir gehen zum nächsten Spiel weiter. Hoffenheim gegen den ersten Aufsteiger in unserer Aufzählung heute, gegen Holstein Kiel, und die müssen sich jetzt eben in dieser Liga erstmal einfinden, beweisen, und ich habe ja auch in unserer Vorschaufolge, ich will jetzt nicht die ganze Folge nur zurückverweisen, aber es ist natürlich auch noch schwer, weil wir keine richtig frischen spielerischen Eindrücke in der Liga haben, auf die wir zurückgreifen können, aber auch da schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das richtig, richtig schwer wird für Holstein Kiel, hier in dieser Liga sich wirklich zurechtzufinden. Während Hoffenheim für mich trotzdem auch eine Mannschaft ist, die durchaus vor einer schweren Saison stehen könnte. Viel Unruhe irgendwie um einen Verein, der eigentlich vor allen Dingen ja für zumindest nicht Unruhe bekannt ist. Ne? Deswegen, ich glaube, das könnte eine sehr schwierige Saison für die TSG werden. Aber Holstein Kiel, ein ganz dankbarer Gegner zum Auftakt, haben wir ja auch schon oft gesehen bei solchen Mannschaften, die vielleicht dann auch qualitativ sich eben sowieso schwer tun in der Liga, dass gerade diese Aufsteiger dann zumindest auch ein bisschen Zeit brauchen, um in der Liga anzukommen, ihren wirklich neuen Ansatz zu finden, vielleicht auch einen gewissen Pragmatismus zu finden, wie man irgendwie um Punkte konkurrieren kann. Deswegen glaube ich ganz dankbar für Hoffenheim hier, dass sie gegen Kiel starten können.
Ja, wobei die letzten Eindrücke bei beiden waren nicht prickelnd, ne? Im Pokal lag Holstein, wie du sie hanseatisch aussprichst, hamburgerisch hätte ich jetzt fast gesagt, ich glaube, man sagt hanseatisch, ne? Wie ja. Du sie aussprichst, im Pokal bei Alemannia Aachen lagen sie ja bis zur Schlussphase zurück und gewannen dann, glaube ich, in der Nachspielzeit wirklich mit Ach und Krach, hätten easy auch rausfliegen können. Und ähnliches galt auch für die Hoffenheimer, die bei den Würzburger Kickers ins Elfmeterschießen mussten. Also auch da ganz, ganz kurz und knapp vor der großen Blamage standen. Von daher ja, waren die Eindrücke beider Teams zuletzt im Pokal nicht die allerbesten. Deswegen bin ich mir jetzt hier nicht sicher. Vor allem, weil die Quoten so eindeutig Richtung Hoffenheim sprechen. Und ich weiß nicht, ob dieses Spiel eindeutig ist, Julius. 1,60er Quoten auf Hoffenheim. Das ist eigentlich eine Bank vom Tippen her, aber dieses Empfinden habe ich gar nicht. Und gleichzeitig 4,70er Quoten im Schnitt auf Holstein. Ist natürlich auch gleichzeitig eine Möglichkeit, hier ein bisschen ins Risiko gehen und sei es einfach nur auf die doppelte Chance zu gehen. Also der letzte Eindruck von beiden hat mich nicht überzeugt, dass ich hier sage, die 1,60er Quoten auf Hoffenheim sind für mich so angemessen und die spiele ich beruhigend Gewissens an.
Also mein Problem ist, ich sehe einfach nicht, dass Kiel mit einem Sieg in diese Saison startet. Das würde mich sehr wundern, wie gesagt, auch vielleicht
müssen sie ja nicht doppelte Chance finden.
Aber ja, wie gesagt, wenn ich den Sieg von Kiel gar nicht sehe, dann brauche ich nicht die doppelte Chance. Dann nehme ich die 4,30er Quoten aufs Unentschieden mit. Wenn das mein Gefühl ist, eher. Ich glaube, Kiel hier keine Chancen aus meiner Sicht auf die 3 Punkte und dann 4,30er sind auch recht hohe Quoten auf dem Unentschieden natürlich. Das ist ein für mich immer noch Risikotipp, aber einer, den ich mir irgendwie noch vorstellen kann. Tatsächlich muss ich hier aber langweilig sein, ich habe es gesagt, ich glaube, der Aufsteiger wird Zeit brauchen und das wird dann eben auch einem schwachen Hoffenheim trotzdem zugutekommen. Einfach ein bisschen kältere Schnauze, ein bisschen mehr Erfahrung und deswegen aus meiner Sicht hier der Hoffenheim-Sieg. Gut, dann Deckel auch auf dieses Spiel. Wir reden über Mainz gegen Union Berlin, Bo gegen Bo und Bo vor seiner Heimkehr, nämlich Bo Svensson, ja jetzt Union-Trainer, kehrt nach Mainz zurück, wo Henriksen auf Mainz Seite gerade der neue Bo, der ja auch eine sehr gute Rückrunde gespielt hat oder bessere, so ein bisschen wieder Hoffnung entfachen konnte, dass es dieses Jahr vielleicht nicht einfach nur gegen den Abstieg geht für die Mainzer. Auch Union Berlin natürlich viele, viele Fragezeichen nach dieser wilden und auch sehr enttäuschenden am Ende letzten Saison, nachdem es eigentlich ja die Jahre davor so ein Märchen war. Deswegen spannende Ausgangslage, was diese beiden Vereine diesem Jahr zeigen werden. Mainz immer in Gefahr, abrutschen zu können in so einer Saison, aber natürlich auch eine Mannschaft, das haben wir über die letzten Jahre gelernt, die ich eigentlich nie komplett chancenlos sehe. Von Spieltag zu Spieltag. Hier gelten sie als Favorit. Sie kratzen an den Zweierquoten 1,98er so im Schnitt, während Union Berlin mit Viererquoten anreißt. Ich sehe die Teams eigentlich aber recht dicht beieinander und das macht natürlich hier auf den ersten Blick diese Unionquoten deutlich spannender.
Ja, was würde besser passen, Julius, als eine Punkteteilung, wenn Bo gegen Bo spielt und vor allem, wenn Bo Svensson als neuer Union-Coach an die alte Wirkungsstätte zurückkehrt, wo er wirklich den Legendenstatus hat. Ne? Als Spieler war er, glaube ich, 6, 7 Jahre für Mainz aktiv, kehrte dann als, ich glaube, Jugendtrainer im Jugendbereich oder Nachwuchsleistungszentrum zurück, ging dann kurz nach Salzburg und kam dann wieder, um sie vor dem Abstieg zu retten, spielte eine grandiose Rückserie, ich glaube über 30 Punkte oder so geholt, etablierte sie dann im Mittelfeld, aber irgendwie hatten sie letztes Jahr dann den Fehlstart. Ist schon wieder so lange her, man hat gar nicht mehr das Gefühl, doch, das war letztes Jahr, das war letzte Saison, dass er dann im November seinen Rücktritt anbot, weil sie so im Tabellenkeller waren und so einen Fehlstart hinlegten. Und unter Tränen hat er ja dann, glaube ich, dieses Video aufgenommen und verkündet, dass er jetzt Mainz dann doch verlässt, weil es quasi keine andere Option für ihn gibt. Also das wird was Besonderes, Julius, wenn er zurückkehrt. Und deswegen würde es für mich irgendwie auch passen, wenn dieses Spiel dann unentschieden endet. Und ja, wenn das gewinnt, ah, gegen die alte Liebe, da willst du ja eigentlich fast gar nicht gewinnen. Das täte eben so weh. Verlieren würde auch nicht passen. Ich bin hier beim Unentschieden.
Also, ich kann den Punkt von dir verstehen. Ich finde einfach diese Viererquoten auf Union tatsächlich ziemlich im Vergleich zu hoch, dass sie da wirklich doppelt so viel zurückbringen wie die Mainzer. Deswegen reizt mich das schon sehr, dieses Risiko zu gehen. Aber hier finde ich tatsächlich auch mal wieder interessant, ne? Wir kriegen im Schnitt 1,80er Quoten auf die doppelte Chance. Da haben wir dein Unentschieden und mein Union-Sieg dann drin auf X2. 1,80er Quoten auf Union gewinnt das knapp oder es gibt ein Unentschieden. Und das sind natürlich beides hier bei so einem Spiel vorstellbare Ergebnisse. Einfach aus, ja, dann auch wieder dieser Gefühlssicht, dass die Mainz-Quote im Vergleich zu niedrig ist, würde ich eher in diese Richtung tendieren bei diesem Spiel am ersten Spieltag. Wo es
Und
vielleicht
was
spielerische Einschätzungen eher fehlen, aber wir können ja die Quoten einschätzen.
das Ganze unterstreicht, ist interessant, ist eine interessante Statistik, denn Union Berlin haben nur gegen den 1. FC Köln häufiger in der Bundesliga gewonnen als gegen Mainz. 6 Siege gab es gegen Mainz von Union in der ersten Liga und 7 gegen Köln. Also das ist irgendwie so ein bisschen der Lieblingsgegner bei Mainz Union. So viele Jahre haben sie noch nicht in der Bundesliga verbracht in ihrer Vereinskarriere. Von daher, oder Geschichte, von daher ja, ein bisschen wenn man diese Lieblingsgegnerstatistik mit reinkalkulieren will, könnte man hier natürlich auf diese Viererquoten, auf das Value gehen. Aber für mich wird das ein schiedlich, friedlich, schönes Unentschieden bei Bo gegen Bo.
Ja, und das ist doch auch irgendwie eine schöne Geschichte dann. Also mal gucken, ob es wirklich so kommt. Wir reden über Leipzig gegen Bochum als nächstes an diesem Spieltag. Und hier sind wir das erste Mal jetzt in so einer Situation, wo ich nicht ganz so lange hin und her reden kann. Für dich Bochum ja sogar ein ganz großer Abstiegskandidat hast du ausgeführt. Und
Der größte,
Leipzig
der größte.
zu Hause zum Auftakt ist eine Champions League Mannschaft. Hier ist eine ganz, ganz große Diskrepanz. Das erste Mal, würde ich wirklich sagen, in der Qualität, vielleicht war sie sonst noch so groß bei Gladbach gegen Leverkusen. Quoten auch nicht sehr spannend. Eine 1,20er, 1,25er Quoten auf die Heimmannschaft, die das hier aus meiner Sicht aber auch auf jeden Fall gewinnen wird. Also keine große Sensation. Vielleicht Richtung Handicap, vielleicht ohne Gegentor. Also wirklich ein souveräner Auftakt aus Leipziger Sicht. Denke, das sind die Tipps, die man hier irgendwie machen kann. Ansonsten sehe ich hier leider wenig Spannung für uns in diesem Spiel.
Ja, ich finde es auch schade, dass wir so langweilig hier beginnen müssen mit dem Spiel. Aber puh, ich habe, wie gesagt, die Bochum als klaren Abstiegskandidaten auf dem Zettel, vielleicht sogar ja, also als Absteiger dann am Ende. Nicht, dass ich es ihnen wünsche, aber ich glaube, das wird eine ganz, ganz schwere Saison. Wirklich nochmal eine Ecke schwerer als letztes Jahr. Und dann haben sie sich direkt zum Auftakt unglücklicherweise im Pokal blamiert, ne? Und sind ausgeschieden. Das ist jetzt auch nicht der optimalste Start. Dann kommt Leipzig, wo es ja eh immer schwer ist. Interessanterweise haben sie aber letztes Jahr in Leipzig einen Punkt geholt, Julius. 0-0 hatten wir, ich erinnere mich gut, damals auch nicht zugetraut, weil wir ähnlich argumentiert haben. In die Richtung Handicap, in die Richtung Leipzig gewinnt over 2,5 Tore, weil Leipzig einfach da dafür sorgt. Also wir haben der Bochum gar nichts zugetraut. Da konnten sie ein 0-0 erstehlen. Und das Jahr zuvor haben sie zu Hause Leipzig sogar geschlagen, falls du dich erinnerst, mit 1-0. Also die Bochumer können irgendwie Leipzig schon zuletzt immer mal wieder ärgern. Alleine.
War das letzte Spiel in Leipzig nicht das mit den zwei gehaltenen Elfmetern von Riemann? Also da, ich glaube, es war auf jeden Fall eins der Spiele, wo man sich gefragt hat, warum Leipzig nicht in der Lage ist, irgendwie mal ein Tor zu schießen. Da haben sie sich eher selber von den Punkten auch ferngehalten, ne? Obwohl das Ergebnis natürlich stimmt.
Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall, ja, das sind so die bisschen die Hoffnungsmacher, auch aus Bochumer Sicht oder aus neutraler Sicht, dass es vielleicht dann doch ein bisschen enger und spannender wird, aber ganz ehrlich, mir fehlt hier auch der Glaube, wie gesagt, dieses Pokal aus, das wirkt natürlich noch nach als frischester Eindruck und dann, ja, muss hier das Selbstverständnis der Leipziger sein, auch mal hier ein bisschen mit, ja, mit einem Ausrufezeichen in die Saison starten. Ne? Wer weiß, welche Top-Teams das wirklich machen können. Ne? Leverkusen spielt auswärts, auch die Bayern müssen auswärts ran. Dortmund zu Hause gegen Frankfurt, ein spannendes Topspiel, über das wir gleich sprechen. Die Leipziger haben vermeintlich auf dem Papier, auch der Vizemeister, ne, in Freiburg, die Stuttgarter, die Leipziger auf dem Papier vermeintlich das wirklich leichteste Los am ersten Spieltag. Also es ist für mich gut vorstellbar, dass sie wirklich hoch gewinnen und dann auch der erste Tabellenführer an diesem Spieltag sein könnten.
Durchaus möglich. Ich glaube, die haben auf jeden Fall ihnen bewusst, dass sie dieses Jahr wieder mit mehreren Mannschaften konkurrieren und da auch ein Zeichen setzen wollen. Und die Chancen stehen gut gegen Bochum, dass sie es können. Und jetzt sprechen wir über Borussia Dortmund gegen Frankfurt. Du hast es angekündigt. Das ist das erste Topspiel quasi eines Bundesligaspieltags in diesem Jahr, 18:30 Samstag. Dortmund zu Hause, Eintracht Frankfurt zu Gast. Gefühlt muss man sagen, es sind immer intensive Spiele gewesen zwischen diesen beiden Mannschaften, die aber dann doch oft am Ende Richtung Dortmund kippten. Wir haben hier auch ganz deutliche Quoten, ne? 1,70er auf die Heimmannschaft, generell ja auch der Signal Iduna Park, da ist man heimstark. Eintracht Frankfurt 4,40er Quoten, das werden sie gar nicht so oft in dieser Saison haben, glaube ich, gegen Dortmund. Da müssen wir jetzt drüber reden, Alex, sind diese Quoten denn angebracht?
Tja, gute Frage. Ja, Dortmund zu Hause, da erwartet man schon einen schwungvollen Start und schwungvoll heißt auch ein schwungvolles Spiel. Also das, ich muss sagen, für mich natürlich auch zu Recht das Topspiel. Ne? Zwei Traditionsmannschaften, BVB gegen Frankfurt, ging zuletzt immer richtig, richtig schön ab. Meistens gab es zu Hause, aber dann natürlich auch die Dortmunder Siege. Also wenn sich der BVB schwer tat, dann ja eher in Frankfurt, ne? Da waren die Spiele ziemlich knifflig. Letztes Jahr ein verrücktes 3-3. Ich glaube, die Jahre zuvor haben sie jeweils knapp gewonnen, lagen aber immer wieder zurück. Und dann gab es hier Kontroversen mit Elfmeter gegeben, nicht gegeben, Handspiel, dies, das. Also da war immer richtig viel was drin in dem Spiel. Vor allem Tore ohne Ende. Deswegen freue ich mich sehr auf diese Paarung und erwarte auch hier ja ein richtig schönes Topspiel am Samstagabend.
Ja. 18:30, Mannschaften, die vielleicht auch noch nicht komplett im Flow sind, die noch nicht komplett alles hinbekommen, was sie sich in der Sommervorbereitung vorgenommen haben, vor allen Dingen defensiv dann eben auch, dass sie da noch nicht so stabil stehen, wie man sich vielleicht im Laufe einer Saison dann erarbeitet. Deswegen launiges 18:30-Spiel in Dortmund, schöne Kulisse, Dortmund gewinnt mit Gegentor, also beide treffen und Dortmund kann das am Ende für sich entscheiden. Für mich hier, glaube ich, ein sehr realistischer Ausgang, der dann in der Kombi natürlich auch schon spannende Tipps mitbringt. Wie gesagt, schon 1,70er-Quoten so auf die Hausherren. Wenn wir das noch kombinieren, dann kommen wir da auch in schöne, schöne Bereiche, was die Quoten angeht. Also ich bin zuversichtlich, dass wir hier sehr unterhaltsam den Samstagabend beenden können. Und du hast jetzt noch ein paar Infos für uns.
Ja, denn in den letzten 7 Spielen fielen immer mehr als 2,5 Treffer. Also hier das Over 2,5 ist eh in Stein gemeißelt für mich. Und dann kann man natürlich auch sagen, beide Treffer und Over 2,5, das kann man schön kombinieren. Also hier fielen wirklich immer ein paar Törchen. Vor allem haben die Dortmunder die letzten drei Heimspiele auch dann klar mit Handicap gewonnen. Das finde ich dann auch interessant, ne? Letzte Saison 3-1, das Jahr zuvor gab es ein 4-0 und 2001 gewann der BVB sogar 5-2 gegen die Eintracht. Also da fielen wirklich immer schön viele Tore. Das 3-3 auswärts habe ich schon erwähnt.
Meinst du 2021 oder hast du gerade bewusst ein Ergebnis von 2001 vorgelesen?
Nee, 2021.
Okay, gut, ich wollte kurz mal nachfragen.
Ich war kurz verwirrt. 2021, also die letzten drei Heimspiele des BVB, ne? 3-1, 4-0, 5-2. Also wirklich auch jeweils drei Handicap-Siege finde ich dann auch spannend, wenn man in die Richtung gehen würde. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen, denn ich habe dann schon ein bisschen Respekt vor den Frankfurtern, die jetzt 4-1 in Braunschweig gewonnen haben, ne? Standesgemäß, während Dortmund im Pokal ja auch 4-1 standesgemäß in Lübeck gewonnen hat. Aber was ich so wahrgenommen habe im Twitter-Kosmos unter den Fans, da war man mit der Leistung nicht ganz zufrieden, Julius. Deswegen würde ich eher sagen, wenn Dortmund gewinnt und wieder ein paar Tore fallen, dann bin ich eher wieder bei 3-2 oder 2-1, nicht unbedingt bei, ja, 3-0, 5-2 oder dergleichen.
Also ich weiß nicht, wie es bei allen anderen Vereinen ist, aber ich kann dir den Tipp geben, dir zu sagen, die Einschätzung von Dortmund-Fans auf Twitter, die sollte man nur bedingt irgendwie aufnehmen, als wäre es kompetente Einschätzung von irgendwas. Aber auf jeden Fall ist es schon so, dass das für mich auch einfach so ein Spiel ist. Frankfurt, Dortmund zu Hause, rein. Es ist ein Spiel, was Dortmund am Ende gewinnen wird. Auch wenn sie vielleicht, oder ziemlich sicher, das erwarte ich auch jetzt wieder, ne? Wir werden keine 90 Minuten Dominanz sehen. Wir werden noch keinen Auftritt sehen von Dortmund, wo sie sagen, Mensch, vielleicht sogar ein Ticken zu schwach, vielleicht können sie dieses Jahr wieder um den Titel mitspielen. So furios wird es nicht werden, es gibt das blöde Gegentor, es gibt ein paar Szenen, wo es irgendwie kribbelig wird und am Ende gewinnst du das Ding eben doch, weil es das Auftaktspiel zu Hause ist. Das wird am Ende dann sich doch nicht zu nehmen lassen sein.
Ja, Stichwort Auftaktspiel und BVB, da gibt es einen Rekord, den sie aktuell schon aufstellen und den sie ausbauen können. Denn sie haben ihre letzten 9 Auftaktspiele am ersten Spieltag jeweils gewonnen. Das hat keine andere Mannschaft geschafft. Ja. Letzte 9 Spiele, alle gewonnen, der BVB.
Jetzt gehen wir auf zweistellig dieses Jahr.
Kann natürlich sein, sehr interessant. Und Frankfurt ist auch der Lieblingsgegner in der Bundesliga, der Dortmunder. 50 Spiele gegen sie gewonnen, gegen keine andere Mannschaft gab es mehr Siege. Also statistisch gesehen, ja, spricht hier vieles für den BVB und es spricht auch vieles für Türchen auf beiden Seiten und ein wirklich stimmungsvolles Samstagabend-Topspiel, auf das ich mich sehr freue.
Sehr schön. Ich freue mich vor allen Dingen auch immer, wenn ich nochmal sagen kann, dass ich auf wettbasis.com gehe. Und das möchte ich euch natürlich auch empfehlen. Alex hat es eben schon gesagt, Artikel von Guido Buchwald da auch mit zu finden. Generell die Einschätzung. Und wir reden ja jetzt gerade wieder über die Bundesliga, haben zuletzt auch mal den internationalen Clubfußball so ein bisschen ins Rampenlicht gestellt hier in diesem Podcast. Natürlich findet ihr da auch viel mehr Infos noch rund um die Topspiele in der Premier League, bei La Liga. All das findet ihr auf wettbasis.com. Also wenn ihr rund informiert in Fußballwochenende gehen wollt, dann ist es auf jeden Fall sehr gut, da vorbeizuschauen auf wettbasis.com. Wem das noch nicht als Input reicht, wer vielleicht nicht nur lesen und hören möchte, der kann auch noch gucken. Beidfüßig heißt das Videoformat der Wettbasis. Und auch da könnt ihr natürlich gerne reinschauen, sei es direkt auf der Website oder auf YouTube. Auch da kriegt ihr Prognosen, die euch hoffentlich weiterhelfen. Und wir gucken jetzt noch auf den Sonntag dieses Spieltags. Und da gucken wir auf Wolfsburg gegen Bayern als erstes. Ja, die Wolfsburger mit Hasenhüttl jetzt natürlich ein Trainer, der generell einen Fußball spielen lässt, finde ich, der in der Vergangenheit immer mal wieder auch die Bayern überrumpeln konnte. Ne? Gerade dieses Pressing, gerade diese Umschaltmomente, das sind Vereine, die den Bayern immer mal wieder wehgetan haben, auch wenn es die vermeintlichen Underdogs waren. Und Wolfsburg ist ja beileibe jetzt nicht besetzt wie ein Abstiegskandidat, wenn man sich den Kader anguckt, trotz den letzten Jahren, die nicht so berauschend liefen. Und Bayern startet mit Kompany und kann sich da eigentlich schon, wir haben es gesagt, das ist eine enorm wichtige Saison, ist eine enorm wichtige Trainerentscheidung. Eigentlich kann man sich nicht leisten, da mit einer schlechten Nachricht reinzustarten in diese Saison.
Das ist völlig korrekt. Ich glaube, ein bisschen Druck haben die Bayern und sie, ja, mit Druck können sie natürlich grundsätzlich umgehen. Die große Ausnahme war natürlich letztes Jahr hier in Leverkusen. Aber ansonsten, ja, ein bisschen Druck ist da, aber ich glaube, sie könnten das wahrscheinlich auch gut kanalisieren, um hier direkt am ersten Spieltag ein Ausrufezeichen zu setzen. Es würde mich nicht wundern, wenn die Bayern hier, direkt in Wolfsburg, ja, eine gute Leistung zeigen, vielleicht ein gutes Resultat einfahren, vielleicht auch wirklich ein hohes Resultat einfahren und dann doch sie der erste Tabellenführer sind und vielleicht nicht die Leipziger, weil sie in Dortmund gleich einen Statement-Sieg einfahren. Ich rechne so ein bisschen damit, sogar wenn ich ehrlich bin.
Ja, also es ist für mich tatsächlich auch das, was ich mir am ehesten vorstellen kann, dass wir hier ein sehr ansehnliches Fußballspiel von den Bayern sehen werden, sehr überzeugtes, ne? Der Trainer hatte jetzt ein bisschen Zeit, seine Philosophie da einzubringen und es fühlt sich so ein bisschen so an, als würden wir reinstarten, zumindest in die Erzählung mit, Mensch, das sind doch jetzt endlich mal wieder die starken Bayern, jetzt geht's wieder los. Also ich glaube tatsächlich auch nicht, es ist für mich schwer vorstellbar, dass sie diese Saison mit dieser Wichtigkeit und so, dass sie da mit einer Niederlage in Wolfsburg reingehen, obwohl Wolfsburg natürlich eine Zeit lang schon so ein bisschen Angstgegner von den Bayern war, aber da haben sie sich ja schon ausreichend in Form von Lewandowski dann auch gerecht für die Zeit. Also ich glaube tatsächlich Bayern gute Chancen hier, fast 1,50er-Quoten im Schnitt und das bedeutet natürlich auch, wenn man das, was man bei dir rausgehört hat, nämlich es könnte Richtung Handicap, Richtung klares Ding gehen, dann könnte man da tatsächlich auch schon ganz ordentliche Quoten abgreifen mit diesem Tipp. Das macht es natürlich für uns ein bisschen einfacher, dass wir hier nicht noch ewig weitersuchen müssen, weil ich muss sagen, am Ende gebe ich dir recht bei allem Respekt vor Ralf Hasenhüttl und ich glaube auch, Wolfsburg wird eine ganz ansehnliche oder bessere Saison spielen als zuletzt. Glaube ich, die Bayern mit diesem Druck, den sie dann doch eben oft gut kanalisieren können, das wird erstmal, geht's hier, die Geschichte geht um Bayern, nicht um Wolfsburg an diesem Spieltag, sagen wir es so.
Ja, sagen wir so. Die Bayern haben auch 20 Spiele in Folge nicht mehr gegen Wolfsburg verloren und ich glaube 17 davon gewonnen. Also Wolfsburg hat eine ähnlich desaströse Bilanz zuletzt gegen die Bayern wie gegen den BVB, wo sie auch immer verlieren. Ja. Und auch eine super kuriose Statistik, also kurios, naja, negativ aus Sicht der Wölfe, super positiv aus Sicht der Bayern. Die Bayern haben in ihren letzten 32 Bundesligaspielen gegen Wolfsburg immer getroffen und insgesamt 90 Tore geschossen. Das ist ein Dreier-Tore-Schnitt. Also ja, 3-0 Bayern, ne? Das wäre dann genau quasi dieses Ergebnis, das da irgendwie auch im Schnitt so passt, statistisch gesehen. Also du merkst schon, ich habe hier wenig Hoffnung aus Wölfe-Sicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine klare Sache wird, so wie es eben zuletzt sehr, sehr häufig der Fall war, wenn die beiden aufeinander trafen. Also wie oft die Bayern auch mit Handicap gewonnen haben, kann jeder gerne für sich selbst nachgucken. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht parat, aber bei diesen 20 Spielen ohne Niederlage waren wirklich einige Handicap-Siege dabei und nicht selten auch zu null. Ne?
Ja.
Und deswegen, ja, ich erwarte hier ein bisschen ein Bayern-Statement.
Ja, so müssen wir ja auch rein, sonst wird es wieder langweilig. Man will jetzt auch nicht Leverkusen beim Durchmarschieren zu gucken. Ne? Da brauchen wir vielleicht auch einen starken Konkurrenten aus Bayern. Und dann hat man sich gedacht, um die Saison vielleicht noch ein bisschen attraktiver zu machen. Erster Spieltag, Alex, Sonntagabend, hat der Spielplaner sich gedacht, gehen wir mit dem Quotenkracher raus, ne? St. Pauli gegen Heidenheim beendet diesen Spieltag.
Ja, ja, ja. Da spricht der gehässige HSV-Fan in dir wieder, ne?
Nö, also, nee, finde ich schön. Ich habe nur gerade gemerkt, wir waren so mitten im Dortmund gegen Frankfurt, jetzt kommen die Bayern zurück, Flow, und man hatte das Gefühl, stimmt, das sind schon gute Geschichten, und dann habe ich die letzte Paarung gesehen und habe mich ein bisschen schwerer damit getan, mit welcher Geschichte ich das jetzt anmoderiere. Klar ist St. Pauli der zweite Aufsteiger, während Heidenheim letztes Jahr als Aufsteiger ja eine ganz tolle Saison gespielt hat, sogar Richtung Europa gegangen ist am Ende, aber auch sehr, sehr wichtige Spieler natürlich mit Beste, mit Kleindienst verloren hat, die da absolut elementar waren. Also auch die stehen vor einer sehr, sehr, das sagt man ja schon traditionell, sehr schweren zweiten Saison in der Bundesliga Heidenheim, während Pauli jetzt hochkommt, ohne Hürzeler, ohne Hartl, also auch da die Schlüsselspieler aus dem letzten Jahr weg. Das macht es erstmal total schwer, diese beiden Mannschaften richtig einzuschätzen, ne? Weil alle Key-Positionen, bis auf natürlich Schmidt als Trainer von Heidenheim, sind irgendwie neu besetzt. Wir haben noch nicht viele Eindrücke und es sind natürlich Mannschaften, die sich eher in der unteren Tabellenhälfte einfinden werden. Also es könnten für beide schon erste wichtige 3 Punkte sein, aber es ist einfach schwer zu tippen.
Es ist schwer zu tippen. Ich glaube, St. Pauli, ja, du hast dich ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen lustig gemacht über dieses Spiel, aber so ein bisschen gestichelt in beide Richtungen hast du natürlich schon. Es ist nicht so klanghaft, klar. Es ist auch das erste Bundesliga-Aufeinandertreffen der beiden überhaupt in den Vereinsgeschichten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist St. Pauli ganz happy, dass er nicht irgendwie auswärts irgendwo ran müssen in Freiburg oder ne, Hoffenheim oder wo auch immer, vielleicht in Leipzig, sondern dass sie direkt mit einem Heimspiel starten können. Das ist, glaube ich, positiv, aber wahrscheinlich hätten sie lieber den anderen Gegner gehabt, ne, um so richtig schön in die Bundesliga-Saison zu starten. Es ist einfach nicht der attraktivste Gegner, Heidenheim. Das ist halt einfach so. Aber sie haben mit durchaus attraktivem Fußball letztes Jahr ja wirklich begeistert. Und sie haben auch in der Vorbereitung eine richtig gute Runde gespielt. Ich bin erstaunt, wie viele Spiele sie absolviert haben und dass sie vor allem alle ihre Spiele gewonnen haben. Ich glaube, 10 Vorbereitungsspiele, wenn ich das richtig sehe, hat Heidenheim durchgeführt. Also sie sind der Vorbereitungsmeister schlechthin und haben alle Spiele gewonnen, Julius. Also da ist die Frühform offenbar da, trotz namhafter Abgänge. Ne? Beste ist weg, Dingchi ist weg, Kleindienst weg, also die drei Top-Offensivspieler fehlen, auch deswegen glauben wir ja, wieder der Hinweis an die Vorschaufolge, dass es eine sehr schwere Saison für Heidenheim werden wird. Aber sie sind offenbar in guter Frühform und deswegen ist dieses Spiel im Dreiweg dann doch irgendwie schwer zu tippen. Denn ja, ich traue beiden hier ein Unentschieden zu, ich sag's mal so. Würde mich nicht überraschen, wenn das Unentschieden ausgeht.
Ja, also würde mich tatsächlich auch nicht überraschen. Überrascht mich auch nicht, dass du die neue Saison mit deinem Lieblingstipp hier beenden willst in diesem Podcast. Du sagst, ja, das letzte Spiel
geht unentschieden aus.
Hat auch Tradition. Aber was man natürlich trotzdem noch sagen muss, ist, finde ich, 2 Zehnerquoten auf Pauli und 3 Dreißiger auf Heidenheim, das ist ein bisschen weit auseinander aus meiner Sicht. Da sehe ich sie auch mehr auf Augenhöhe, könnte mir deswegen natürlich auch dieses Unentschieden vorstellen. Ich finde Heidenheim da aber ja ein Ticken zu schlecht bewertet quasi aus dieser Sicht und 3-30er-Quoten sind dann schon sehr spannend, bedeuten dann auch wieder, machen wir es traditionell, Alex, dass ich hier die doppelte Chance auch nicht uninteressant finde. Die geht nämlich bis 1,70, 1,75 im Schnitt hoch auf die Heidenheimer oder Unentschieden. Unentschieden kann ich mir vorstellen, dass St. Pauli dann eben trotz aller Kultigkeit Schwierigkeiten hat, in dieser Bundesliga anzukommen. Könnte ich mir auch vorstellen, es ist für, wie gesagt, das sind für mich beides keine Aufsteiger, die für mich jetzt hochkommen, wie wäre es eine Hertha, eine Schalke, in Köln, HSV, was auch immer, die da hochgekommen wären, wo man sagt, Mensch, die wollen sich richtig etablieren. Für beide sind so Aufstiege und eine Erstligasaison ziemliche Ausreißer. Ich finde, beide Vereine sind da nicht unbedingt hundertprozentig drauf ausgelegt, diese Rolle auszufüllen. Und ich glaube auch, St. Pauli wird es richtig schwer haben. Das würde natürlich auch bedeuten, dass es diesen Punktverlust geben könnte am Anfang. Sei es jetzt 2 oder 3 verlorene Punkte. Und deswegen finde ich die doppelte Chance hier auch nicht uninteressant.
Ja, und die inkludiert natürlich das Unentschieden. Und wenn ich vorhin die Testspiele erwähnt habe, man will die natürlich nicht überbewerten, um Gottes Willen. Aber so ein kleiner Indikator ist es ja schon grundsätzlich, wie es vielleicht in der Mannschaft gerade so läuft. Viele haben wir ja nicht am ersten Spieltag und deswegen gucke ich auch nochmal auf die Testspiele der Hamburger, der St. Paulianer, und die haben interessanterweise ihre letzten 4 Spiele auch gewonnen, inklusive Pokal natürlich, wobei man mit dem hallischen FC in die Verlängerung musste, ne? Da war schon sehr, sehr knapp. Nichtsdestotrotz, letzten 4 Spiele generell gewonnen und viel interessanter fand ich, gegen wen sie gewonnen haben. Denn Heidenheim hat viel gegen wirklich unterklassige kleine Teams getestet, also teilweise Oberligisten etc. St. Pauli hat unter anderem Olympique Lyon, Norwich City und Atalanta Bergamo geschlagen. Das finde ich dann schon interessant. Und deswegen sage ich hier, die einen Testspielmeister aus Heidenheim, die gut drauf sind in ihren bisherigen Spielen, und St. Pauli hat das offenbar auch nicht schlecht gemacht. Also zack, unentschieden. Julius, da haben wir es doch.
Da haben wir es doch. Da gehen wir traditionell aus dieser Folge zum ersten Spieltag raus. Und man merkt, wir haben uns so langsam eingegroovt, Alex. Am Ende haben wir dich wieder auf die Strecke bekommen. Und ab jetzt könnt ihr natürlich dann damit rechnen, vor jedem Spieltag von uns wieder so informiert zu werden und am Ende beim 9. Spiel einen Unentschieden-Tipp von Alex Trücker zu bekommen. Das ist unser Qualitätsversprechen hier. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Dann folgt auch schon Länderspielpause. Müssen wir mal gucken, wie wir die auffangen. Dann geht's irgendwann in den internationalen Wettbewerben los. Die Bundesliga läuft jetzt erst an. Also es gibt eine Menge, Menge Fußball, eine Menge zu besprechen. Und wir freuen uns, wenn ihr das auch in dieser Saison gemeinsam mit uns macht. Vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao.